Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema...
Die Jahresrückblicke bei Sportradio 360 bringen uns heute, wo bringen sie uns hin? Bringen uns nach Graz. Der Harry Otto war vom Kurier, ist doch schon wieder in Graz. Oder nicht, Harry? Wo erwischen wir dich?
Du erwischt mich direkt in Graz in der Redaktion, in der Hofgasse nahe des Hauptplatzes, wo ich gerade den gestrigen Tag auch ein bisschen aufarbeite.
Ja, der gestrige Tag war kein guter für den österreichischen Fußball, aber wenn man es jetzt im Großen und Ganzen wenn man es im Großen und Ganzen sehen, Harry, war das Jahr 2025 natürlich überstrahlt von der WM-Qualifikation, aber fangen wir mal so an, gibt's auch, und lass es gern die Auftritte europaweit sein, gibt's auch irgendwie was man bemängeln kann aktuell am österreichischen Fußball?
Naja, das ist in erster Linie, fangen wir mit Negativen an, das ist die österreichische Bundesliga. Wir haben Tabellenführer Salzburg, der so wenig Punkte hat wie kein anderer Tabellenführer seit 10 Jahren oder 15 Jahre sind wir sogar zurückgegangen. Und das sagt schon alles. Ja. Dafür hat der Sinte wieder mehr Punkte als je zuvor. Es wächst alles zusammen, aber das heißt jetzt sicher auf der einen Seite, dass die sogenannten Underdogs ein bisschen stärker geworden sind. Aber in erster Linie heißt es, dass die Riesenclubs schwächeln. Ja. Man sieht da vorne Salzburg, keine große Form, ist aber Tabellenführer. Sturm in der Krise als Zweiter. Dann kommt Rapid, die sind nur stärker drin in der Krise, haben jetzt alles verloren unter dem neuen Trainer Kulowitz, nachdem sie Peter Stöger in die Wüste geschickt haben. Einen ausgezeichneten Trainer. Also dort, das sind die Vereine, die vorne dabei sind, nicht? Und da mischen halt manche mit, die dann gute Chancen haben, wie der WRC oder Hartberg, wo wirklich gute Arbeit geleistet wird. Das sind aber jetzt keine Mannschaften, die europaweit anklopfen könnten. Das sind eben diese, die jetzt im Europacup gespielt haben und gestern allesamt 0-1 verloren haben. Ja. Und das sieht man, das geht einher mit der Schwäche der Bundesliga, das drückt sich dann natürlich auch auf internationaler Ebene ganz stark aus. Und jetzt ist es so, nachdem Sturm und Rapid verloren haben und Salzburg verloren haben, dürfte es fast so sein, weil Sturm wird, es bleiben nur mehr, Rapid bleibt ein Spiel zu punkten, gut, die sind sowieso weg, die können sowieso nicht mehr das Playoff schaffen. Sturm, Salzburg, ganz minimale theoretische Chancen, aber mit den gestrigen Niederlagen ist es da auch schon knapp. Das heißt, dass wir in der übernächsten Saison den 5. Startplatz im Europacup verlieren. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Nackenschlag für den österreichischen Fußball, Clubfußball jetzt in dem Fall.
Weißt du, was mir bei Salzburg auffällt? Die haben ja immer Spieler gehabt, wo du gewusst hast, im nächsten Jahr ist er oft in Leipzig, nicht immer, aber oft in Leipzig, aber auf jeden Fall weg aus Österreich. Und das hat ein bisschen aufgehört. Haben andere Vereine, die vielleicht noch mehr investieren als Red Bull Salzburg, eben nicht in Österreich, sondern irgendwo anders, haben die das Konzept kopiert? Oder, weil die Salzburger haben doch immer irgendjemand gehabt, ein, zwei Leute, gut, der Haaland war natürlich eine Ausnahme, dass der für ein halbes Jahr da war, aber irgendwie scheint doch diese Quelle versiegt zu sein, Harry.
Die ist etwas versiegt, woran es liegt. Weil es sind ja sehr viele Spieler aus meinem eigenen Nachwuchs gekommen. Mhm. Aus der Mannschaft von Liefering, ja, aus der Akademie. Österreicher jetzt auch, nicht? Ich denke da an Xaver Schlager, ich denke da, wer war da? Es waren etliche, die den Sprung geschafft haben, auch im Wolf damals. Conny Leimer kam aus Salzburg, macht Karriere. Da gibt es etliche zu nennen. Aber man hat auch früher mehr Geld in die Hand genommen, an Cesco, glaube ich, um etliche Millionen, 6 Millionen, glaube ich, als 16-Jährigen geholt. Ne? Der spielt natürlich jetzt international sehr weit oben, nicht? Ich glaube, dass man das Geld jetzt nicht mehr so in die Hand nimmt, muss aber dazu sagen, dass es vielleicht eine Bestandsaufnahme ist. Salzburg hat schon sagen wir so, die Kapazitäten, dass sie wieder junge Spieler holen, die dann wirklich explodieren. Aber wie du sagst, das haben schon andere Vereine international noch gemacht, ja, auf jeden Fall. Und natürlich hat es auch Sturm nachgemacht, ja, aber ein bisschen auf einem bescheidenen Niveau, ja. Diese Möglichkeiten, die Salzburg hat, hat sonst kein anderer österreichischer Club. Seiwald zum Beispiel, der mir vorher nicht eingefallen, auch ein Österreicher. Da wird sicher irgendwer wieder kommen. Da gibt es Talente, die sind jetzt schon wieder da, 17-Jähriger. Da kommt schon noch was, da braucht man keine Angst haben. Aber in diesem Ausmaß wie vor ein paar Jahren wird es wahrscheinlich nicht mehr spielen.
Wie ist in diesem Winter die Gemengelage beim glor- und ruhmreichen SK Buntekamer Sturm Graz? Du weißt, ich hänge diesem Verein auch an, seit ich ein Kind bin. Und ich bin hin und her gerissen, weil der Martin Konrad mir ja immer sagt, Geduld, der Jürgen Säumel, schau mal, wo Sturm jetzt steht. Das ist ja gar nicht so schlecht.
Das ist der Punkt.
Bitte.
Sturm ist einen Punkt hinter Salzburg, hat alle Titelchancen noch. Europa Cup wird es jetzt ganz eng. War man aber bis gestern auch noch halbwegs dabei. Man hätte gegen Roter Stern Belgrad auch gewinnen können, wenn man die Chancen genutzt hätte. Man ist im Cup noch dabei, ja. Aber es ist halt so, dass da im Kader doch einiges fehlt. Ja. Also in der Verteidigung, aber vor allem im Angriff. Das hat man gestern, hat sich das gestern ganz stark manifestiert. Riesenchancen, die der Schatter vergeben hat. Man hat Stürmer geholt, die international absolut zu schwach sind, ja, und teilweise auch sogar für die Bundesliga zu schwach sind. Dafür holt man Perspektivspieler, sagt man, man wartet, ja. Manche Perspektivspieler, die geholt wurden, sind zu schwach jetzt mittlerweile für die zweite Mannschaft. Ich möchte jetzt nicht allzu viel Kritik an der Transferpolitik hegen. Es ist halt so, dass in Graz auch das Geld gebraucht wird für das Trainingszentrum, das vor kurzem der Spatenstich erfolgte in Buntekam. Man legt was auf die Seite, auch für Stadion. Und so bleibt für den Transfermarkt das quasi nicht allzu viel Geld über. Ja. Und zu Jürgen Säumel muss ich sagen, er ist Meister geworden, hat jetzt wirklich Vorbereitung gehabt, hat jetzt wirklich einmal die Doppelbelastung über ein halbes Jahr gehabt mit internationalen Spielen und mit Bundesligaspielen. Alle 3-4 Tage ein Match. Ich allein habe 7 gesehen seit 2. November. Und das waren aber nicht einmal alle. Da hat es noch 2-3 andere Spiele gegeben. Also das ist zack, zack, zack. Und dann, man muss immer die Frage stellen, Sturm ist ein Entwicklungsverein. Ja. War immer so Biret abgegeben und gutes Geld. Ja. Und das war immer die Masche vom Vorgänger Andi Schicker. Muss man auch einen Trainer Chance geben, sich zu entwickeln? Ich finde ja. Ich glaube, man muss den Jürgen Säumle, egal jetzt, wie das letzte Spiel gegen die Austria ausgeht, es hat vor ein paar Tagen geheißen, verlierte beide gegen Roter Stern und gegen die Austria, dann ist er weg. Muss man erst sehen, ob das jetzt wirklich so ist. Ich würde ihm weiterhin eine Chance geben. Er hat sich gut eingelebt in die Mannschaft, die hinter ihm steht. Und das ist einmal das Wichtigste. In der Mannschaft gibt es keine Streitereien. Die Streitereien gibt es weiter oben zwischen Jürgen Säumel und Vorstand, aber in erster Linie mit dem Sportchef Michael Parenzen, die oft nicht einer Meinung sind. Und es zieht sich nicht auf die Mannschaft, Gott sei Dank, weil die Leistung gegen Roter Stern Belgrad war gut, muss man sagen. Wenn eben dieses Stürmerproblem nicht da wäre und solche Chancen, wie der Schatter vergeben hat, dass sie das muss auf internationalem Parkett einfach nützen und dann steht man schon wieder ein bisschen besser da. Dann hätte man im Europacup die Chance gehabt, weiterzuspielen, ins Playoff der besten 32 zu kommen. Aber so, okay. Aber sonst ist noch nichts abgefahren. Ja, es ist der Meisterschaftszug nach wie vor einstiegbereit für Sturm. Aber man muss schon sagen, ist, in der Entwicklung gibt es immer wieder Rückschritte. Ja. Man merkt die Spiele gegen die WSG, gegen den LAS, gegen den WRC, diese Heimspiele, wo man wirklich den Sturmgeist auch vermissen hat lassen. Und das spüren die Fans. Ja. Und da sind die Fans natürlich, man merkt es in den sozialen Medien, im Stadion, merkst du das nicht. Diese Fans, diese Superfans, diese Urgestein-Fans, schon eine Riesengruppe, die stehen im Stadion hinter der Mannschaft. Natürlich kommen dann auch Pfiffe, wenn es gegen die WSG daheim 3-1 verlierst, da wird wahrscheinlich nicht auf Händen getragen und bejubelt werden. Aber abseits merkt man schon, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Es ist die Mannschaft nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Man muss sagen, wer alle weggegangen ist, mir wird jetzt nicht einmal alle einfallen. Der Biret, der Gazi Begovic, Bras war schon früher, dann im Sommer Böwing, man darf nicht vergessen, der Wüttrich, der Abwehrchef, ein ganz wichtiger Mann für die Mannschaft. Ja. Dann hat sich der Johnson in die Mannschaft gespielt, der ist auch weg, der war zu schwach für die Champions League, da war er nur Notnagel, hat sich aber dann reingespielt, ist aber jetzt auch weg. Ja. Amalic war der war wirklich nur Notnagel für die Champions League damals und der Karic hat nicht eine Minute gespielt in der Champions League. Ja. Das sind jetzt die Stammspieler. Und okay, die machen ihre Sache halbwegs gut. Es ist halt so, dass nicht alles, und damit ist ein enormer Druck verbunden, auf Kitteschwille aufgehängt werden kann. Tommy Horvath hat jetzt wieder ganz gute Spiele geliefert. Und dann auch Goran Stankovic haut sie rein, ist aber auch mittlerweile, er ist international, also er ist ein wunderbarer Mittelfeldstratege, aber auch nicht mehr der Schnellste, ja. Und dass da im Winter jetzt absolut am Transfermarkt, vor allem im Angriff an vorderster Front, was passieren muss, ist ganz klar.
Lass mich zu einer Mannschaft kommen, von der ich denke immer, weil die haben ja auch eine wunderbare Fanbase, es geht um den LASK und die haben jetzt mit Didi Küper einen Trainer, der die österreichische Bundesliga kennt wie wenige andere und der genau weiß, was zu tun ist. Es ist alles so eng beieinander. Traust du dem LASK im Frühjahr zu, dass sie vielleicht echt Meister werden?
Natürlich. Natürlich. Letztes Jahr zum Beispiel war es so, dass Salzburg Sturm stärker waren als heuer. Und ein Tor hat dem WRC gefehlt, um Meister zu werden. Ja. Und die in Graz, ich glaube, du warst eh dabei, das entscheidende Spiel für Sturm damals, das 2-1 geschossen sind, da wäre Sturm weg gewesen aus den Champions League Plätzen sogar und WRC wäre Meister geworden, nicht? Doublesieger, ne? Sogar, ja. Also ist alles möglich. Und heuer ist Salzburg und Sturm schwächer. Der LASK ist die Mannschaft der Stunde, ja. Wie es im Frühjahr aussieht, vielleicht fallen die auch immer in einer Krise. Kübauer Mannschaften sind am Anfang immer sehr, sehr stark. Dann kommen auch wieder immer wieder welche Krisen, aber da kommt er immer wieder raus, ja. Also der LASK ist für mich ein durchaus ernstzunehmender Titelaspirant. Dort wird jetzt eine sehr, sehr erfrischende Mannschaft, ausgewogene Mannschaft, einen guten, breiteren Kader und auch Spieler, und das ist sehr, sehr wichtig, die vorne pushen und die Gas geben und die Stimmen erheben sozusagen in der Mannschaft, die Wortführer, nicht? Die Brandredner. Das ist nicht so unwichtig. Obwohl der Didi Kübauer braucht das nicht, der ist emotional genug. Nebst auch ein wunderbarer Fachmann, aber natürlich der LASK, den muss man auf der Rechnung haben.
Ja, wenn jemand keinen extra Brandredner braucht, dann Didi Kübauer. Ein Wort noch zu Rapid, das habe ich nicht ganz verstanden. Rapid hat ja richtig Geld in die Hand genommen, hat mit Peter Stöger einen erfahrenen Mann geholt, haben dann 25 Spiele hintereinander gefühlt 1-0 gewonnen. Warum, Harry, hat es aus deiner Sicht dann doch nicht gepasst mit Peter Stöger und mit Rapid?
Diese Siege haben ein bisschen viel überspielt. Das waren Siege, wo Rapid ganz gut gespielt hat, aber jetzt nicht wirklich brilliert hat. Zum Teil auch Glück gehabt hat. Das hat vieles überdüncht. Aber ich hätte diesen Schritt nicht gemacht, Peter Stöger vor die Tür zu setzen. Ich hätte ihm Zeit gegeben. Mit dem Blick auf die anderen Clubs, Rapid ist ein Meisterrennen nach wie vor. Es ist keine Mannschaft abgeschlagen, nicht? Sieht man vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen von Blau-Weiß-Linz ab. Es werden die Punkte geteilt, das darf man auch nicht vergessen. Also mit einem Turnaround im Winter können dort sehr viele Mannschaften Meister werden. Auch Rapid, muss ich sagen. Aber auch die Austria, ja.
Ein Wort brauchen wir noch zum Stadtrivalen von Sturm Graz. Und zwar ist es natürlich der GAK. Wie groß, Harry, ist diese Rivalität noch? Ich habe mich sehr gefreut, dass der GAK wieder in der ersten Liga ist, aber ist das ein Unterschied, wenn du oben Salzburg und Sturm als nächste Mannschaft hast, in Österreich, was das Budget angeht, vielleicht mit Rapid, ist dann der Unterschied zum GAK genau das gleiche, wie viel Sturm zu Salzburg fehlt, oder ist das nicht ganz so krass?
Ich glaube, dass es insofern nicht ganz so krass ist, weil man sieht, wie sehr die Bundesliga zusammenrückt, wie ich vorher schon erwähnt habe. Allerdings muss man sagen, vor ein paar Wochen, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, okay, da haben alle Mannschaften noch Chancen auf die da irgendwie noch in die Nähe der Europacup-Plätze zu kommen. Außer GAK und Blau-Weiß Linz. So, jetzt hat sich aber der GAK gut erfangen, hat dem Davi auch eine ganz gute Leistung geboten. Da war Sturm halt schon ein bisschen besser, aber Sturm kann derzeit wirklich nur gegen steirische Clubs gewinnen, gegen Hartberg, und das war auch ein bisschen glücklich, und gegen den GAK. Die Davis gewinnen, oder gewinnen's, aber mehr. Ja, aber der GAK macht eine gute Arbeit im Hintergrund, ohne groß jetzt da aufzublasen, und für mich ist es wichtig, dass der GAK trotzdem in der Bundesliga spielt. Es ist ja ein Wahnsinn, man muss jetzt das ein bisschen mit Wien vergleichen. Ja, in Wien gibt es Rapid Austria, ja. Aber da gibt es ein paar Politiker, der eine ist Rapid und der eine Austria. Aber es ist nicht der Fußball nicht so im Mittelpunkt. Aber wenn du jetzt in die Steiermark kommst, und ich bin gebürtiger Niederösterreicher, dann wird über Politiker gesagt, das ist ein Roter und das ist ein Schwarzer, ja. Da geht es aber nicht um ÖVP und SPÖ, da geht es darum, ja, der ist ein GAK-Fan, der vorige Bürgermeister war ein GAK-Fan, der Drechsler, der Landeshauptmann, der Vorgänger von Kummersek, war ein Roter, obwohl er eigentlich ein ÖVPler war. Der Kummersek, der neue Landeshauptmann, ist ein Schwarzer wieder. Also das sind die Politiker, sind alle, da werden daran gemessen, ob sie rot oder schwarz sind. Da merkt man die Fußballbegeisterung in Graz, die sind natürlich darauf begründet, dass Graz halt überschaubarer ist als Wien, nicht mit 300.000 Einwohnern, nicht? Und Wien hat fast 2 Millionen. Das ist schon klar. Aber Graz ist eine irrsinnig fußballbegeisterte Stadt. Hat halt diese Stadionproblematik, die aber seit Jahren und vielleicht Jahrzehnten gewachsen ist, ja. Da muss man sagen, da hat Stadt und Land hat schon sehr viel Geld auch reingebuttert, auch in Sturm Graz damals, und da ist man jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Deshalb sagt man nicht so, wir bauen euch jetzt ein Stadion, und werden wir schauen. Sie werden auch das Stadion an Sturm nicht verkaufen, weil vielleicht kommt wieder so eine Situation wie damals 2006, dass Sturm insolvent ist, und was machen sie dann? Natürlich könnten wir aber besser zusammenarbeiten, um den Ausbau ein bisschen voranzutreiben, diese Adaptierungen, die notwendig sind für die Champions League, sofern Sturm da wieder mal reinkommt, ich hoffe es. Da könnte man schon gemeinsam was machen, aber ein zweites Stadion kann ich mir nicht vorstellen, es war mir kurz angedacht, in Graz, im Norden von Graz, also im Weinzödel, dort wo der GAK seine Trainingsstätte hat, aber das ist an wasserrechtlichen Problemen gescheitert. Bis da jetzt eine Entscheidung getroffen wird, und ob sie überhaupt getroffen wird, dass ein zweites Stadion ist, ich kann mir es nicht vorstellen. Es hat jeder sein Trainingszentrum, aber spielen werden es weiterhin in mittlerweile die Jahre gekommenen Liebenauer Stadion.
So, das Erfreulichste war wahrscheinlich diese mit Hängen und Würgen dann am Ende erreichte WM-Qualifikation. Michael Gregoritsch. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gelesen, auch ein Steirer, ja, und der Papa natürlich ein alter Roter, nämlich der Werner, ein GAKler, ein Schiercher, aber trotzdem ein super Typ. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gelesen, ja, Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick, da würden sich ein paar ÖFB-Funktionäre zieren, so wie ich das verstanden habe. Was glaubst du, Harry, will der Rangnick? Würde der überhaupt wollen? Der Rangnick wollte mit Österreich zur WM als Teamchef. Das wird er jetzt, so er nicht irgendwie davor rausgeschmissen wird, was ich überhaupt nicht hoffe, weil ich schaue der Mannschaft gern zu. Aber er wird mit der Mannschaft zur WM fahren. Ist es nicht völlig klar, dass Rangnick nach dieser WM nicht mehr österreichischer Teamchef sein wird?
Klar ist es mir nicht. Ich glaube, man sollte die Entscheidung fast ihm selber überlassen. Er hat sehr viel bewirkt. Es ist ja nicht so, dass du wie bei einem Vereinstrainer die Mannschaft entwickeln musst. Ja? Du musst auf ganz andere Dinge aufgeben als Teamchef, wenn du die Mannschaft, weiß nicht, wie viele Wochen im Jahr siehst, 15 Wochen kann das sein ungefähr, nächstes Jahr wird es mehr sein, wenn wir dann bis ins WM-Finale kommen. Aber ich glaube, das muss eine Entscheidung sein, die er selber trifft. Er ist nicht mehr der Jüngste. Mit einem guten WM-Ergebnis abzutreten, wäre natürlich auch sehr, sehr gut für ihn. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der dann auch noch bleibt. Aber wie gesagt, das muss er selber entscheiden können. Und ich glaube, ich würde ihm da keine Rute ins Fenster stellen. Er hat uns zur WM gebracht. Man darf nicht vergessen, es sind mittlerweile 48 Länder dort. Aber schauen wir mal, die Italiener müssen, weil wir sagen, wir haben so leichte Gruppen gehabt, die haben die Gruppen angeschaut, es waren viele leichte dabei, nicht? Und jetzt schauen wir mal, die Italiener müssen ins Playoff zum Beispiel, andere tolle Mannschaften müssen ins Playoff. Die Schweden haben, glaube ich, nur einen Punkt geholt, Schweden, ja, oftmals bei der WM dabei. Also man darf das jetzt nicht so gering schätzen, was die Österreicher da geschafft haben, auch wenn es gegen Bosnien ein bisschen mit Hängen und Würgen waren. Das ist schon klar, aber letztlich war es verdient. Man hat halt dann ein bisschen Spiele ausgeleert, die nicht notwendig waren in Rumänien. Das war keine gute Leistung, aber man muss auch dieser Mannschaft zugestehen, dass sie mal schlechte Leistung bietet. Dann hätten wir uns vielleicht über das Playoff qualifiziert, obwohl das gar nicht so einfach ist. Ein Wahlgrazer steht auch im Playoff zumindest, der Franco Foda mit Kosovo, das war eine Überraschung, die haben eben sich Schweden durchgesetzt, aber na, also ich würde den Rang, ich würde das fast selber entscheiden lassen, aber jetzt auch nicht drängen zu einer Entscheidung, jetzt gilt einmal voller Fokus auf die erste WM-Teilnahme seit 1998 und dass das Trainer, wer Trainer ist, Trainer bleibt, ist da glaube ich nebensächlich. Wir haben eine ganz eine gute WM-Auslosung, ja, man darf nicht vergessen, dass die besten 8 Dritten von 12 weiterkommen. Die Chancen stehen gut. Man darf Algerien keineswegs unterschätzen. Vielleicht gelingt der Sensation gegen Argentinien. Jordanien muss gewinnen, aber Platz 3 ist auf jeden Fall drin. Wenn du Zweiter wirst, schaut's dann im Endeffekt für das 16. Finale, glaube ich, kommt dann nicht so gut aus, weil trifft man wahrscheinlich auf Spanien, ne? Wann die Gruppensieger werden. Aber das, wie gesagt, also über die nächsten Runden und so, was wäre wenn, darf man gar nicht denken. Es ist einmal wichtig, dass wir mit einem guten Gerüst zur WM fahren und dort den Aufstieg in die K.O.-Phase schaffen. Vielleicht wird da eine andere Mannschaft, vielleicht, es gibt so viele Überraschungen bei der WM. Argentinien zum Beispiel als die Weltmeister waren, das war 1986 und 78 oder bei den darauffolgenden Weltmeisterschaften nie die Gruppe gewinnen können. Vielleicht ist es auch ein gutes Omen, vielleicht haben es wir. Wir haben schon mal eine Gruppe 1978 gewonnen, wo wir gegen Brasilien zwar verloren haben, aber wir waren vor Brasilien, Spanien und Schweden. Ja. Also, okay, das waren noch andere Zeiten damals, aber. Und wenn man sagt, ja, es sind schon so viele Länder dabei, ja, es waren solche Underdogs, okay, es sind die Underdogs mehr geworden, aber die waren ja immer dabei. Ich kann mich erinnern, El Salvador 10-1 verloren gegen Ungarn bei der Weltmeisterschaft 82. Die haben sich dann ein bisschen gefangen, die haben das andere auch verloren, aber dann, glaube ich, gegen Belgien nur 1-0. Solche Mannschaften hat es immer gegeben, oder Saudi-Arabien, glaube ich, 8-0 gegen Deutschland einmal. Ja, aber die sind aber stärker. Diese Mannschaften sind jetzt stärker geworden. Ja, man darf nicht sagen, ja, sind so viele Blaufüßige dabei, um Gottes Willen darf man gar nicht sagen. Diese Underdogs sind stärker als damals sogar. Und vielleicht war es damals sogar leichter, noch weiterzukommen bei den Weltmeisterschaften.
Ja, aber von dir angesprochen, 1978 waren eben nur 16 Mannschaften dabei, das war natürlich ein Wahnsinn, dass sich
Österreich, damals waren 16 dabei. Ja,
dass sich Österreich da qualifiziert hat, war ein Wahnsinn eigentlich. Dann gewinnen wir, Achtung, die Gruppe 2-1 gegen Spanien mit dem Tor von Walter Schachner und dann vom Hans Krankl, dann Elfer gegen Schweden, gegen Ronny Hellström, Das waren meine ersten WM-Erinnerungen waren das. Und dann der Heinrich-Heinrichs-Strasser gegen Italien mit dem Rückpass, der niemals ankam. Das war dann die Zwischenrunde. Harry, es war ein.
Richtig, das war die Zwischenrunde, ja. Wo wir gegen Holland
5-1.
mit Ernst Happel 1-5 verloren haben, ja.
Harry, es war eine reine Freude. Ich danke dir herzlich. Das war unser Österreich-Rückblick. Danke, bleibst dabei.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.